Aber ist das Foto dahinter vom letzten CCC-Kongress?
Ich sehe gleich noch was dazu. Recording läuft.
Warten, bis die alle sitzen. So, moin. Dann erstmal ohne Mikrofon im Saal. Herzlich willkommen zu dem, ich weiß nicht, wie vielten Admin-Stammtisch im April 2024. Wir haben einen Speaker, Danimo, schon öfter gesehen. Also du warst auch hier beim Admin-Stammtisch mal aktiv. Danke dafür. Doch, ich habe es gesehen. Und ich würde sagen, the stage is yours.
Vielen Dank. So, Michael hat mich hier eingeladen, um ein bisschen was über das VOC zu erzählen. Und ich habe diesen Vortrag genannt, ein Rundgang durch die Streaming-Fabrik. Warum? Weil dann, wir hatten so eine Diskussion, so ja, was macht das VOC eigentlich? Und ist ja ganz toll. Und so ist es, ja, was wir machen, ist im Prinzip so Massenware. Wir fangen jetzt nicht an, schön YouTube-Videos zu schneiden, sondern bei uns, wir sind halt gut da drin, so eine Konferenz einfach schnell wegzufrühstücken. Und wie das funktioniert, möchte ich hier so ein bisschen zeigen. Übrigens ganz lustig zu diesem Hintergrundbild. Ich habe so ein Fabrikbild gesucht. Es gibt eigentlich nur zwei Arten von alten Fabrikbildern. Männer für die Grobarbeit, Frauen für die Feinarbeit. Ich fand das sehr interessant. Genau, also ich mache das VOC jetzt so seit 2010. Das hat so ein bisschen angefangen bei uns an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, damals im Free Software Lab. Wir wollten die FrostCon aufzeichnen und andere Sachen und haben dann mit so verschiedenen Sachen experimentiert, mit verschiedenen, auch mal mit einem Dienstleister und haben irgendwie festgestellt, das ist alles nichts, müssen wir selber machen. Und haben da auch sehr viel gelernt, im Speziellen von der FEM. Das ist eine studentische Gruppe in Ilmenau an der TU und anderen, auch andere Studentengruppen haben uns da noch sehr unterstützt mit Know-how. Wie gesagt, komme ich gleich noch ein bisschen dazu. Ich bin eigentlich Operations Engineer. Ich mache Kubernetes, Ansible, dies, das, Ananas und habe so einen Track Record mit freier Software und Open Source. Das war mir immer schon sehr wichtig. Ich habe früher angefangen, so KDE und Qt zu programmieren, war dann eine Weile bei OwnCloud, war bei SUSE und jetzt eben bei der InfraRun. Ja, das VOC. Ich habe ja gerade schon erwähnt, ich bin da seit 2010 mit dabei, nicht ganz von Anfang an. Das Ganze begann so mit zwei so Saal-Setups. Also ihr seht hier auf dieser Folie, da sind so vier Stück. Mittlerweile gibt es deren sechs. Wir haben, wie gesagt, mit zwei angefangen. Wir haben das Ganze noch in SD, also in Standarddefinition, produziert. Das Ganze lief damals noch über Firewire. Richtig heiße Technik, gerade unter Linux. Das war schon sehr spannend, weil dieser Treiber auch immer für so interessante, naja, Ausfälle und spannendes Verhalten irgendwie zuständig war und den Betrieb irgendwie so ein bisschen spannend gehalten hat. Und naja, da blieb halt immer im Framebuffer das letzte Frame stecken. Und deswegen gibt es diese hier, die Winkelkatze. Weil wenn die noch winkt, dann ist der Firewire-Treiber glücklich. Und jetzt wisst ihr auch, was es damit auf sich hat. Also mittlerweile stehen sie da eigentlich nur noch so als Markenzeichen, aber das ist der eigentliche Grund. So, und wie ging es dann weiter? Also ich habe es gerade schon angesprochen, wir haben dann auf sechs Raum-Setups hochskaliert, haben Audio-Setups gekauft, die seht ihr hier auf diesem Bild. Das heißt, so ein kleiner Digitalmischer, sehr handlich, sehr gut voreinstellbar, mit einfach so Funkstrecken. Also wie auch sehr, sehr simpel gehalten eigentlich. Und für größere Events schicken wir noch einen Server-Case mit. Da sind insgesamt, glaube ich, aktuell 3 Server drin, Proxmox-basiert mit einem zentralen Storage. Und da haben wir halt alles drin, Monitoring, Worker-VMs, die uns Sachen rechnen. Und dann haben wir noch so einen Satz Combware-Switches, auch sehr spannende Technik. Muss man gesehen haben oder auch nicht. Jo, und die andere Frage, die ich eigentlich immer gestellt kriege, ist wie dieses VOC, ja, das ist irgendwie so, da tun Leute Dinge, aber so richtig sehen tut man das immer von außen nicht. Wie funktioniert denn das eigentlich? Ist eigentlich ganz einfach. Also es gibt da schon so ein Kernteam, das das schon länger macht. Das ist jetzt aber nicht so opak, wie das jetzt an mich herangetragen wurde. Das ist hoffentlich nur ein Wahrnehmungsproblem. Das ist im Wesentlichen auch jetzt irgendwie nicht besondere Wein oder so, sondern das sind einfach die Menschen, die Soft- und Hardware in Schuss halten, die an den Setups rumbauen, die Events planen, die auch immer mal wieder Hausmeistereien übernehmen. Also so die Leute, die so den Überblick haben. Und für jedes Event, danke auch dafür, finden sich immer wieder Menschen, die so AV-Engel machen oder Schnittengel. Zeige ich auch gleich nochmal ein bisschen was dazu. Das heißt im Wesentlichen, die übernehmen Schichten an Kameras, an Tonmischpult oder auch am Videoschnitt mit Voctomix. Oder die setzen sich hinterhin, machen Postproduktion. Das heißt, sie nehmen das, was vorher schon live geschnitten wurde. Und prüfen das und setzen Anfang- und Endmarken. Und wie gesagt, sehr schön, dass sich da auch immer mehr Leute finden. Und aus diesem Pool kommt es dann auch immer wieder dazu, dass neue Leute dann in das Kernteam reinkommen. Also wenn man wirklich Gefallen daran gefunden hat, immer gerne. Ja, dann zur eigentlichen Produktion. Braucht man Videomischer für, ne? Also die hier sind groß, teuer und machen warm. Vor allen Dingen dieses groß und warm ist irgendwie so ein bisschen so ein Problem. Und es ist halt nicht freie Software. Könnte es aber sein. Und deswegen haben wir damals zu SD-Zeiten mit DV-Mix gestartet. Das war ein sehr simpler Softwaremischer aus dem Debian-Projekt. Und der hat aber eigentlich getan, was wir wollten. Der konnte eine Kamera, der konnte Folien und der konnte die irgendwie sinnvoll ineinander mischen. Und hat dann ein Signal rausgegeben, auch wieder als DV. Oder auch über Karten. In dem Fall nutzen wir jetzt hier Decklink von Blackmagic Design. Die geben das dann als SDI raus. Man kann es auch als HDMI machen. SDI ist eigentlich das, was man so ein bisschen im professionelleren Rahmen benutzt. Man weiß immer, in welchem Farbraum man unterwegs ist. Bei HDMI ist das immer so Verhandlungssache. Und wenn es falsch verhandelt wird, sieht es komisch aus. Und ja, es hat halt auch den Vorteil, es ist halt einfach Koax-Kabel mit einem ordentlichen Bajonett-Verschluss und da rutscht auch so schnell nichts raus. Also es hat schon eine Reihe von Vorteilen und darüber geht dann halt üblicherweise 3G-SDI. Ja, dann ist auch bei uns irgendwann so dieses Zeitalter eingetreten, dass wir vielleicht doch mal HD machen wollten. Und da entstand dann das erste Voctomix. Und das Voctomix hat eine Client-Server-Architektur. Das heißt, das Voctomix läuft auf so einem selbstgebauten Encoder-Cube, sehen wir gleich noch. Der hat halt den Vorteil, dadurch, dass er so ein bisschen mit großem Volumen gebaut ist, kann er halt riesen Lüfter haben und lärmt nicht, was jetzt so bei Videoaufzeichnungen, vor allen Dingen, wenn man jetzt da keinen separaten Raum hat, wie er oft das der Fall ist, wenn man jetzt hier so bei Community-Konferenzen ist, wo man jetzt hier wie hier nur so einen Raum hat, wenn da jetzt irgendwie noch einmal kräftig so ein Lüfter gehen würde, das wäre dann irgendwie ein bisschen nervig. Und ja, das hat uns sehr lange getragen und auch erst für den 36. Also kurz vor der Pandemie haben wir dann Voctomix 2 das erste Mal einsetzen können. Das hat uns dankenswerterweise die Entwicklung der Prototype-Funds finanziert, also nochmal danke in die Richtung. das gibt uns noch ein ganzes Stückchen mehr Flexibilität, wie wir drangehen können. Wie gesagt, ich zeige gleich die Oberfläche nochmal. Wir haben animierte Übergänge, wir können so Bauchbinden haben, nennen sich auch Lower Thirds. Also man kann den Namen der Referenten einblenden und so. Ist ganz nett. Und auch so Sachen wie, der Vortragende oder die Vortragenden kommen irgendwie mit einer 4:3-Folie, dann haben wir ja schwarze Balken irgendwie an der Seite, das sieht ja doof aus und sowas. Das kann Voctomix 2 alles handeln. Oder das Pult steht jetzt aber auf der anderen Seite. Das heißt, wir würden auch gerne in der Ansicht den Speaker auf der anderen Seite der Folien einsetzen. Auch das kann Voctomix 2 jetzt so on the fly. Das war früher alles immer so ein bisschen schwierig. Genau, so, das ist also die UI von Voctomix. Ich habe ja gesagt, das ist eine kleine Server-Architektur. Das heißt, man sieht hier alle Quellen am linken Rand und ganz unten den Live-Mix. Ich kann hier an dieser Stelle setzen, ob wir gerade live sind oder ob gerade Pause ist. Wenn man auf Pause drückt, dann kriegt der Stream so diese Pausenwinkelkatze meistens, habt ihr vielleicht schon mal gesehen. Es gibt dann darüber hinaus noch eine zweite Aufzeichnung, die dann für das Releasing ist. Das zeichnet an der Stelle einfach weiter auf, weil wenn da mal Fehler passieren, dann kann man es im Releasing hinterher immer noch retten. Ich kann meinen A-Kanal auswählen, meinen B-Kanal auswählen. Ich kann auswählen, ob ich die Kamera A oder den Kanal A im Fullscreen haben möchte, ob ich sie Side-by-Side haben möchte, also so gleichberechtigt nebeneinander, oder wie es jetzt ist in dieser Lecture-Ansicht. Das ist das, was ich eben gerade meinte, ne? Also, dass man so ein bisschen den Speaker so ausgeschnitten hat, wie man ihn braucht, nämlich auf ein Drittel des von so einem 16:9 Bild ungefähr, sodass also gerade Körper und Kopf noch reinpassen. Und hier wird übrigens dieses 4:3-Feature benutzt. Ne, die Folien sind nur 4:3. Dann können die sich also auch ohne weiteres über diesen ganzen Bildschirm erstrecken, mit Ausnahme von dem bisschen, wo das Logo von der Konferenz und der Speaker zu sehen sind. Das ist ja dann immer noch mal ganz nett, wenn man den auch tatsächlich sehen kann. So. Das ist das Ganze, wenn man mal unter die UI guckt. Der stark vereinfachte Flowchart von VoctoCore 2. Also wie funktioniert das? Es ist halt alles oder fast alles TCP-Port geregelt, es sei denn, es gibt irgendwie Inputs von so Sachen wie den Grabber-Karten. Das heißt, man sieht hier irgendwie, ich krieg hier meine Quellen irgendwie rein, die packe ich irgendwie aus. Mischt es, kriege hier irgendwie meine Audioquellen noch dazu. Was ganz spannend ist, das, was dann rauskommt, nämlich ich kriege hier auf dem Port 13.000 das Recording. Da kann ich dann zum Beispiel ein FFmpeg dranhängen, der mir das einfach rausschreibt zum Rekorden und auf meinen NAS schreibt. Und auf 15.000 kriege ich das raus mit Live. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen Recording und Live? Das ist genau das, was ich gerade angesprochen habe. Auf Port 15.000 ist dann die Winkelkatze drin, wenn jemand auf Pause drückt.
Ja. Frage, du hast jetzt das Video-Interface gezeigt, du hast ja aber auch Audioquelle.
Ja.
Was ist mit Audioquelle? Habt ihr da ein eigenes Interface für?
Was meinst du mit eigenem Interface?
Na, wird das mit dem Videostream zusammengemixt, der Audioteil, oder habt ihr ein zweites Interface, worüber ihr den Audioteil macht?
Also tatsächlich gibt es hier so einen Audioreiter, der dient aber hauptsächlich der Kontrolle. Wir gehen davon aus, dass das alles vorher an einem echten Hardware-Mischer, also muss es nicht, ist es in dem Fall jetzt, gemacht wird, also an einem separaten Interface. Und das kann entweder über die Kamera embedded werden oder es gibt so Embedder, die das in SDI oder in HDMI später rein embedden. Aber die Annahme ist schon, dass das komplett getrennt erfolgt.
Hat denn das System auch eine Monitoring-Funktion drin für Audio? Das N-1, was du auch normalerweise in Videostudios hast?
Nee, also das ist relativ dumm. N-1 brauchst du aber auch in dem Moment nur, wenn sich der Vortragende selber hören will oder die Vortragende genau. trifft ja hier nicht zu, weil außer dem eigenen Ton ist ja in unseren Vortragsaufzeichnungen fast nichts drin. Also du kannst es halt abhören, sowohl hier auf der VoctoGUI kann man sich den Ton anhören, als auch separat nochmal irgendwie abholen. Das geht schon alles. Wie gesagt, so komplexe Sachen wie N-1 oder so, wenn ich das tatsächlich brauche, weil ich jetzt irgendwie noch so ein BBB mit reinhängen will, dann baue ich mir das auf einen Mischer zusammen normalerweise.
Okay, danke.
Ist das wirklich an? Okay, gut. Achso, wir hören es ja im Raum nicht. Alles gut. Der Stream kriegt es mit. Ich habe es auch verstanden. So, dann mal zum Thema Recording. Wie funktioniert denn das eigentlich? Also ich habe ja gerade erwähnt, das fällt aus so einem TCP-Port raus. Ist übrigens Matroschka, was da intern läuft. Und dann schreiben wir das weg. Und zwar als segmentierte MPEG Transport Streams. Das ist dann immer Bildton. Kennt man vielleicht vom Satelliten. Wer früher mal so Satellitenfernsehen Digitales sich geholt hat, kennt es. Generell bei den ganzen DVB-Standards, egal ob TES, wie auch immer. Genau, und da sind insgesamt 5 Signale drin. Einmal das, was der Mensch, der am VoctoMix sitzt, schneidet. Dann die Slides. Das Gute ist nämlich, wir können immer dann, wenn man da wirklich nochmal im Nachhinein fein ran muss, kann man immer noch die Slides passend einarbeiten. Und wir könnten theoretisch auch alle Quellen nochmal mitschneiden. Das ist dann sogenanntes ISO-Recording. Darauf haben wir bewusst verzichtet, weil es uns bisher in der Praxis eigentlich keine Vorteile gebracht hat. Und das ist wieder dieses Ding von der Streaming-Fabrik. Ne? Klar kann man das alles schön ziehen und ach, der Schuss ist eigentlich schöner und lass doch mal irgendwie aus dem Winkel und so. Aber das ist halt nicht unser Business. Wir wollen eigentlich nur für den Notfall irgendwas haben, was zum Beispiel jetzt ein Mensch, der nicht gezeigt werden will und der das Bild huscht, irgendwie abdeckt oder so. Und da kann man dann auch die Slides reinschneiden. Ja. Und dann noch 3-mal Audio. Warum 3-mal? Einmal offensichtlich das Originalsignal und dann als Clean Feeds, das heißt erstmal ohne alles andere, die beiden Übersetzer, die wir optional noch haben können. Das ist kleiner Fun Fact. PCM-Audio, also WAF, so ganz salopp gesagt, geht eigentlich nicht in MPEG-TS. Wir wollten das aber so gerne haben, weil so auch nur leicht komprimiertes Audio ist hinterher ganz, ganz schwer zu recovern für die einschlägigen Tools. Bis ich dann Gott sei Dank auf den SMPTE 302M-Standard gestoßen bin und der war Gott sei Dank auch in FFmpeg supported und der kann das tatsächlich. Kurz gesagt, deswegen steht da hier unten jetzt Audio S302M. Und damit können wir, wie gesagt, im Notfall auch tatsächlich mit einem Audioschnittprogramm und diversen Filtern da dem zu Leibe rücken. Und das ist auch tatsächlich das, was wir am häufigsten machen, noch viel öfter, als dass wir irgendwie versuchen, das Bild irgendwie schön zu kriegen, ist irgendwie den Ton irgendwie schön zu kriegen, weil Slides kriegen wir immer irgendwie. Es mag ja echt schöne Vortragende geben, aber sie sind einfach nicht so wichtig. Aber was total wichtig ist, ist, was sie zu sagen haben. Hui. Und deswegen sind wir halt relativ häufig dabei, dann Audio zu restaurieren und gar nicht mal so sehr das Video, wenn wir was restaurieren müssen. So, und das andere ist die Streaming-Seite. Wir streamen ja auch immer direkt. Und wie machen wir das? Also früher haben wir sehr viel RTP gemacht. Da gibt es ein schön zusammengepatchtes Nginx, das kann das. Das ist so TCP-basiert und ist im Prinzip ein langer Feed. Ist ganz interessant, weil man kriegt erst immer hinterher mit, dass da eine Transmission passiert hat, nämlich am Ende der Transmission, weil klar, Nginx versteht sich als Webserver. Das heißt, er lockt das weg, nachdem man aufgehört hat zu senden. Das heißt, es ist immer so ein bisschen spannend rauszufinden, was da jetzt eigentlich gerade los ist. Und das neuere Format, wo wir auch relativ früh dran waren, glaube ich, ne, war SRT, Secure Reliable Transport, Secure and Reliable, nur echt über UDP. Das heißt natürlich so, weil es diese Eigenschaft dem UDP wieder hinzufügt. Das fällt halt durch besonders geringe Latenzen auf und ist einfach so ein bisschen zeitgemäßer. Genau, und jetzt wird es ein bisschen schwierig, weil ich glaube, das lässt sich wirklich sehr, sehr schlecht lesen. Ich habe mir überlegt, ob ich das irgendwie sinnvoller darstellen kann, aber ich würde euch ansonsten einfach nochmal zum Studium an diese URL da unten verweisen. Also das geht hier unten los bei dem Encoder, der pusht das Ganze gegen den Relay auf einem Ingest-Server. Die ganze Notification wird über ein Konsul gehandelt und das Ganze läuft dann über Transcoder, die es dann in verschiedene Formate transkodieren, auf so ein Master-Relay. Und dort wird das Ganze dann, von dort wird das Ganze dann auf Edge-Relays verteilt und über einen Load-Balancer ausgeteilt. Wir können da gerne nochmal drüber meditieren. Ich würde aber vorschlagen, das machen wir im Anschluss, weil das ist wirklich relativ schwer zu lesen. Gebe ich zu, ist einfach ein Dump von unserem Wiki, das ich euch nur sehr empfehlen kann, wenn ihr euch da nochmal ein bisschen vertieft mit befassen wollt. So, und dann ist die Frage, wie kommen wir denn eigentlich da so schnell zum Releasen? Ihr braucht doch irgendwie Metadaten, Angaben und so. Und das wollen wir natürlich alles nicht tippen. Deswegen machen wir das zu einem Problem der Konferenzveranstalter. Das ist immer ganz besonders gut. Die Magie von Schedule XML. Also die Älteren erinnern sich, es gab mal FRAP. FRAP war so das Original, das Original Konferenzorganisiertool im CCC. Und das kam mit einem etwas coolen XML-Format, das seither nicht nur ein Schema hat, sondern auch seinen eigenen MIME-Type eingereicht bekommen hat. Und das ist halt das Coole. Mittlerweile haben wir in relativ viel Konferenz-Tools, die man so gerade so im Open-Source-Bereich einsetzt, da gibt es eigentlich nur 3 oder 4 davon, Schedule XML-Export eingebaut. Manche klöppeln das auch von Hand. Wichtig ist, dass wir das haben. Und was wir dann tun können, auch hier habe ich wieder ein kleines, aber feines Diagramm mitgebracht, ist, wir haben hier so verschiedene Konferenzsoftware. Und da gibt es ein Schedule XML. Und dieser Schedule XML wird in unseren Tracker importiert. Den zeige ich gleich nochmal separat. Und die Streaming-Webseite nimmt den. Und es gibt noch eine Relive, die steht hier gar nicht drauf, die nimmt den, und die Fahrplan-Apps nehmen den und so weiter und so weiter und so weiter. Und zum Schluss wird dadurch auch MediaCCC und Streaming-MediaCCC befüllt. Also das Coole ist wirklich, das ist so eine Source of Truth, Single Source of Truth, und das funktioniert an der Stelle auch tatsächlich mal. Das ist eine der wenigen Stellen, wo ich Single Source of Truth mal wirklich als Prinzip so richtig funktionieren habe sehen. Ja. Und das ist eigentlich das, was viel, viel Magie hinter dem, was wir tun, ausmacht. So, ich habe gerade den Tracker erwähnt. Also wir haben jetzt alles gefilmt. Wir haben Leute, die das vor Ort geschnitten haben. Wie geht das jetzt weiter? Naja, also mit unserem Tracker. Das ist übrigens auch etwas, was wir von der FEM übernommen haben, dankenswerterweise. Ihr dürft mal raten, von welcher Veranstaltung das ist. Und hier sieht man im Prinzip auch genau das. Hier sind alle Vorträge, alle Events einzeln als Einträge aufgeführt. Und für jeden gibt es verschiedene sogenannte Subtickets. Was heißt das? Wir haben, also das Ding ist im Prinzip eine riesen State-Machine, und jeder State wird entweder von einem Menschen behandelt oder von einem Worker. Also von irgendeinem automatischen Worker. Und jedes Recording, das läuft so lange, bis das, was wir glauben, dass da sein sollte, recorded ist, und dann wird das allen Menschen gegeben. Hier, schnappt euch das. Das kann jetzt geschnitten werden, dann wird das geschnitten. Auch das zeige ich gleich noch, wie das geht. Das ist nämlich auch noch ganz fancy. Wird, glaube ich, hier ein paar Leuten das Herz höher schlagen lassen. Es wird dann geschnitten. Wenn es geschnitten ist, dann sagt er, wunderbar, ich gebe das jetzt an irgendeinen fleißigen FFmpeg-Prozess ab und das FFmpeg rödelt. Und wenn das FFmpeg gerödelt hat, dann kommt ein zweites FFmpeg, das die Metadaten ranschreibt und diese Metadaten kommen. Der Schedule XML, genau. Und das ist dann hier schon dieser Master-Prozess. Das heißt, ich generiere hier einmal ein Master MP4. In diesem Prozess passiert teilweise auch noch ein bisschen mehr. Da wird das Audio schön gestreichelt, also gelevelt, gemastert. Also, da werden die Übersetzungen teilweise, ich habe ja erwähnt, die werden eigentlich so Cleanfeed aufgenommen. Und hier kann man es so machen, dass die geduckt werden. Das heißt, immer wenn der Übersetzer spricht, wird der Originalton ein bisschen abgesenkt. Das kann man sich aussuchen, wie man das haben möchte. Und dann werden auch gleich noch die ganzen anderen Subformate hier generiert. Also irgendwie WebM, VP8, VP9, Opus MP3 zum einfach anhören. Und ganz zum Schluss wird das Ganze halt hochgeladen. Nach MediaCCCD, nach YouTube, nach you name it. Aber im Wesentlichen sind das eigentlich hauptsächlich die beiden, wenn man ehrlich ist. Ja, genau. Und wie machen wir das jetzt? Ich habe ja gerade erwähnt, wir haben diese Schnipsel, die wir aufzeichnen. Und die Frage, die man sich ja stellen kann, warum nehmen die nur 3 Minuten Schnipsel auf? Was haben die davon? Naja, das Problem ist, wir nehmen ja kontinuierlich auf. Aber wir wollen immer nur schnipselweise irgendwie, also wir wollen ja immer nur Teile haben. Also n mal, was weiß ich, 3 Minuten ergeben eine halbe Stunde, ist eine halbe Stunde Vortrag beispielsweise. Deswegen, was man jetzt machen könnte, ist, man könnte diese Schnipsel irgendwie mit CAT zusammenpacken und daraus einen TS-File machen. Ich habe ja gesagt, es ist Metadaten, Video, Audio, Metadaten, Video, Audio und so weiter. Kann man also mit CAT zusammen machen. Dann könnte man jetzt sagen, okay, CAT ist mir zu oll, ich mache das mit FFmpeg. Aber ganz ehrlich, es ist dasselbe Ding, bringt nicht viel. Man kann höchstens noch mal ein bisschen Formatkonvertierung machen, also ein bisschen umpacken oder so, dass es ein bisschen schneller zu sieken geht oder so. Aber ich habe immer noch den doppelten Platzverbrauch, was irgendwie auch ein bisschen oll ist. Deswegen die Galaxy Brain Lösung Fuse TS. Was passiert da? Das ist also ein eigenes Fuse-Dateisystem, das sich hier in Video Capture, das ist ein Verzeichnis, das existiert einfach, das wird exposed von unserem NAS, was da so ein bisschen sich umschaut. Die Dateien sind clevererweise nach einem Zeitstempel benannt. Hier hinten steht dann noch die PIT von dem aufzeichnenden FFmpeg. Das heißt, wenn da mal zwischendurch neu gestartet wurde, dann ändert sich jetzt halt, dass das Fuse TS weiß, das ist nichts, was man einfach so zusammenmatschen kann, dass das wahrscheinlich schief geht. Man übergibt hier noch die Nummer von Frames, das wissen wir auch. Wir nehmen hier mit 25 Frames auf, wir können auch mit 50 aufnehmen, aber wir sind bei Vorträgen. Wir brauchen keine 50 FPS, realistisch. So, und wie viele Dateien mindestens erwartet werden. Und dann geht das los. Und dann bekommen wir sowas hier. Wir bekommen einen Mount, Video Fuse, Name des Events und wenn das die Event-ID, also jetzt hier, wo jetzt hier 136 oder so steht, wenn das jetzt hier 100 wäre, dann ist es halt 100 und da kriege ich so ein paar lustige Dateinamen. Das eine ist die UncutTS. Das ist eine virtuelle Sicht auf diese Schnipsel und wenn ich da drin rumsieke, sieke ich in Wirklichkeit auf diesen Schnipseln rum. Dann gibt es so ein paar Pseudodateien, In-Time, Out-Time, In-Frames, Out-Frames, komme ich gleich zu. Und es gibt 2 Projektdateien, einmal für Caden Live und einmal für Shotcut. Das sind so die 2 bekannten Open-Source-Video-Schnitt-Tools. Und eine Pseudodatei namens Rebuild, die tut genau das. Wenn ich da irgendwas reinpipe, dann baut sie den Mount neu. Das Coole ist jetzt, ich kann das jetzt mit Caden Live oder Shotcut aufmachen, setze einen In-Point, einen Out-Point, drücke auf Speichern. In dem Moment, in dieses Fuse TS, dieses Speichern war, parst die Datei, sieht, wo das In-Frame und das Out-Frame gesetzt sind, speichert sich diese Zeiten, diese Frames in Inframe, Outframe, kann daraus dann bei mehr Frames per Second wissen, auch die Intime und die Outtime berechnen, kann dadurch die Duration berechnen. Und ich habe ja gesagt, Schrittbasiert ist eine State Machine. Das heißt, wenn man mit dem Schneiden fertig ist und sagt, jawohl, ist der nächste Schritt wieder ein automatisierter Worker, der einfach nur auch dieses Use-Dateisystem liest und es einfach in die Tracker-Datenbank wegschreibt, sodass dann im nächsten Schritt das FFmpeg damit arbeiten kann und Dateien generieren kann. Ja. Und damit bin ich so ein bisschen beim Werbeblock angelangt. Wenn euch das jetzt irgendwie interessiert hat, kann euch nur empfehlen, kommt als Engel dazu. Das ist immer so der beste Einstieg und am besten auf so kleineren Events. Jetzt als nächstes findet die GPN statt. Die ist schon tendenziell ein bisschen größer. Es gibt auch ganz oft in Berlin, findet ihr auch auf der VOG-Webseite, auf dem Wiki, c3vog.de/wiki, findet ihr dann noch eine Liste von Events, die auf denen wir so sind. Ihr könnt auch gerne ein bisschen mehr Verantwortung übernehmen, mal so ein Event selber machen. Das ist dann so die nächste Eskalationsstufe. Und wenn ihr möchtet, dass das VOG eure Veranstaltung streamt, dann ist das die richtige How-To, ist auch nochmal verlinkt. Und dann sind wir schon bei den Fragen angekommen.
PCM, ich bin wieder bei einer Audiofrage. Das ist Mono-Aufzeichnung, die ihr da macht, ne?
Stereo.
Ihr macht Stereo-PCM, das heißt, ihr habt 6 Kanäle eigentlich.
Wir hätten sogar 8 Kanäle bei SDI. Realistisch bespielen wir halt nur die 6. Mhm. Genau.
Okay, danke.
Was kommt denn in die Version 3 rein?
Ja, wir haben festgestellt, dass dieses Interface, ich springe da mal gerade hin, also ich kann das natürlich nicht sagen, weil es muss auch irgendjemand machen. Aber wir haben halt festgestellt, also wir haben halt versucht auszukommen ohne so eine Preview, weil das bisher bei VOGtomix und DVMix nicht nötig war. Aber wir haben jetzt halt festgestellt, dass das extrem schwer vorherzusagen ist, was jetzt eigentlich passiert, bis man dann auf Take klickt oder auf Transition. Und vermutlich werden wir nochmal eine Preview-Version einbauen. Ob das jetzt eine Version 3 rechtfertigt, weiß ich nicht. Aber wir bauen, das kann ich jetzt vielleicht auch noch erzählen, wir machen jetzt prototypisch, bauen wir unsere Hardware-Cases um. Wir möchten also ein bisschen integrierter werden, weil im Moment haben wir da so unsere Wundertüte. Genau, hier sieht man das. Das ist alles hier wunderschön modular. Aber es dauert halt immer Ewigkeit aufzubauen und abzubauen. Und mittlerweile kennen wir, glaube ich, unsere Pappenheimer gut genug, sodass wir da ein bisschen mehr auf so eine Modularität gehen können, wo man dann schneller anstecken, abstecken kann. Ist aber interessanterweise sehr, sehr schwierig. Also ein Traum wäre natürlich so eine All-IP-Produktion. Es gibt da mittlerweile auch entsprechende Broadcast-Standards, die Hardware dafür ist abgefahren teuer. Die Timing-Anforderungen sind noch viel abgefahrener. Kriegst du mit Standard-Netzwerk-Hardware aus dem Consumer-Bereich, womit wir ja mal angefangen haben, nicht hin. Und die Protokolle, die das können, sowas wie NDI oder so, da haben halt alle, da hat irgendeine Firma die Finger drauf. Das ist halt ein bisschen blöd. Bio.
Nein, das ist nicht meine Show. Ihr könnt ruhig auch. Also 2 eigentlich Fragen. Die eine Frage ist, die Auflösung, die ihr jetzt fahrt, ist 4K, oder?
Nee, Full HD.
Er macht doch Full HD. Also, genau, also kommt denn jetzt 4K, 8K?
Ja, wir haben das ja mal prototypisch gemacht auf dem 32 oder 33. Da haben wir mal eine mit 4K produziert, ja. Dann wieder mit einem Hardware-Mischer. Wir haben aber festgestellt, das bringt gar nicht so viel. Weil erstmal haben nicht genügend Leute überhaupt 4K. Ich meine, das wäre cool für genau einen Anwendungsfall, nämlich die Slides verlustfrei da drauf zu kriegen. Mhm. Demgegenüber steht aber ein viel höherer Aufwand und ich muss eigentlich eine komplett andere Produktion machen für alle die, die keinen 4K-Bildschirm haben, weil die leiden dann darunter. Plus, auf einmal verlassen sich die Vortragenden darauf oder wer immer schneidet, dass das in voller Größe zu sehen ist. Ne? Und wir waren ja gerade hier bei so einen Schemas. Ja, mhm. Und wenn du dich dann auf einmal darauf verlässt, dass das zu lesen ist und machst Bild in Bild, und dann kommt jemand und hat gerade keinen 4K-Bildschirm am Start. Das ist ganz schwierig. Also ich will das nicht ausschließen. Das ist sicherlich eine gute Idee. Und irgendwann beißen einen immer die Hunde. Aber 4K ist nicht einfach nur hochskalieren. Also klar, im Zweifelsfall ist es einfach nur dickere Hardware, aber es ist halt auch noch deutlich mehr als das.
Dann vielleicht noch die Idee, wir haben ja die Videostuben während der Covid-Zeit sind ja aufgekommen, wo man halt Video in Gruppen gucken kann. Wer zum Beispiel nicht zum Kongress fahren konnte, hat das dann lokal in seinem Hackerspace gemacht. Die haben fast alle durchgängig in der Zwischenzeit auch 4K-Projektoren da. Die würden natürlich massiv davon profitieren, wenn das Bild besser würde, weil das dann doch nicht ganz so verwaschen wird. Und du kannst es größer aufziehen, nicht?
Also, Fun Fact, der Grund, warum das Bild so bescheiden aussieht, ist, dass wir versuchen, einen Full-HD-Stream erstmal noch glatt zu ziehen mit ganz vielen FFmpeg-Filtern und dann mit einer Datenrate von 1,5 Megabit rauszugeben.
Sportlich.
Ja, genau. Das reicht für die meisten Fälle vollkommen aus, aber in dem Fall weiß ich dann. Also was ich jetzt gerne erstmal tun würde, ist ein bisschen mit der Datenrate hochgehen, weil das können wir uns mittlerweile leisten und zwar deutlich mehr als mit der mit der Bildgröße.
Muss ja nicht wie bei Netflix 14 oder 16 Mbit gleich sein.
Ja, das Jewish. bei 4K vielleicht und 60
FPS. Weil das Bild gerade angeworfen ist, ja. CDN. Ja. Ihr zeichnet auf. Ihr werft nichts weg.
Doch.
Das wäre jetzt meine Frage. Wie sieht das bei euch eigentlich mit dem Speicherverbrauch aus? Und ist das eigentlich noch gedeckelt? Was würde jetzt passieren, wenn ihr auf 4K umstellt? Würdet ihr auch schlagartig dann ausbauen müssen?
Nö, ich glaube nicht. Also das müsste man mal gucken. Ist halt die vierfache Datenrate. Ne? Bei der Dimension doppelt. Also du musst ja immer gucken, was. Ne? Streaming, CDN, da sind die meisten Streaming-Edge-Nodes gesponsert von irgendwelchen Menschen. Da müsste man mal so ein bisschen gucken, ob man die dann ausbauen müsste und ob das noch okay ist. Storage-mäßig, das wird halt von, hauptsächlich ist auch gemirrored, wird aber hauptsächlich von zwei durch CCCV, glaube ich, getragene Nodes getragen. Da schiebt man halt auch einfach Storage nach oder kauft mal neue irgendwann. Ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt überhaupt sind. Da sehe ich jetzt eigentlich relativ unkritisch. Also von daher könnte man das schon machen, aber ich würde, wie gesagt, erstmal die Datenrate machen. Und was natürlich die Produktionsdaten angeht, die schmeißen wir halt regelmäßig weg. Aber was auf MediaCCC veröffentlicht ist, das behalten wir natürlich.
Na, ich habe auch schon gesehen, dass gerade bei den hohen Auflösungen, du hattest ja auch schon gesagt, 80-90% vom Content, den du auf dem Screen drauf hast, der bewegt sich ja nicht allzu doll, dass du da an der Stelle auch mit deutlich geringeren Bilderholraten noch arbeiten könntest.
Ja, mein Traum wäre ja gewesen, dass wir zeitnah eine Penetration von AV1 sehen. Das ist irgendwie nicht passiert. Also schon, aber halt nur in Software. Und eigentlich willst du ja nicht deine Hardware durchbrennen. An der Front könnte man gucken. Also H265 ist mittlerweile überall wieder rausgeflogen. H266 ist also nicht so richtig realistisch. Und VP9 haben wir ja auch als Format hier. Das ist sehr, sehr teuer, in Hardware zu rechnen.
Okay, dann danke und dann viel Erfolg.
Danke.
Dankeschön. Ich habe aber noch eine Frage.
Ja.
Also ich war dann noch nicht mit dem Ding direkt befasst. Diese Schedule.xml, ist die auch der Grund, warum auf Veranstaltungen üblicherweise nicht die Vorträge ins Endlose ausufern und überzogen werden? Also ist die so vorher festgelegt und dann statisch? Oder könnt ihr, wenn da jemand noch reagieren?
Also ja, man kann das anfassen. Wir importieren die auch regelmäßig neu. Das ist jetzt nicht das Problem. Aber das ist einfach eine logistische Frage. Also wenn du auf einer Konferenz von irgendeiner Größe irgendwie anfängst, deine Vortragslots beliebig zu verschieben, dann wird alles im Chaos versinken und das ist, hat mit dem VOC noch am wenigsten zu tun. Weil, wie gesagt, wir zeichnen ja kontinuierlich auf. Wenn hinterher jemand diese Schedule XML rumschiebt und wir die einfach reimportieren, wir können darauf reagieren. Aber die Leute, die in Sälen sitzen, die hassen dich.
Zu Recht. Haben wir noch Fragen?
Gibt's online irgendwas? Hast du da mal geguckt?
Irgendjemand online geguckt? Ich kann nochmal. Schau mal. Ah. Welche Bandbreiten werden so typisch gestreamt? Das hast du beantwortet?
1,5 genau. Mbit? Also so 1,5 ist so das Größte. Und das funktioniert auch nur deswegen, weil wir da vorher mit einem Filter das, was in normalen Filmproduktionen mühsam reingerechnet wird, nämlich irgendwelches Filmrauschen rausgefiltert wird. Und dann bleibt natürlich nicht mehr viel an Daten übrig, aber dann gehen auch die ganzen Nuancen flöten. Was, wie gesagt, bei Vorträgen nicht wichtig ist normalerweise, aber heute haben wir vielleicht auch etwas andere Ansprüche als vor 15 Jahren fast jetzt.
Jemand schreibt gerade noch, schauen wir mal. Oh ja. Im Fanout kann ja nicht gesiegt werden, erst nach dem CDN-Upload. Also der blaue Knopf am TV aktuelle Sendung anhalten wäre auch ein Feature. Ich habe jetzt vorgelesen, aber nicht
Moment,
mitgedacht.
Lässt mich das einfach nochmal mit.
Ja.
Genau. Ja. Im Fanout kann tatsächlich kaum gesiegt werden, deswegen haben wir ReLive immer noch als zweite Alternative. Das wäre auch nochmal ein Task, die zusammenzuführen. ReLive macht Folgendes, das nimmt sich den Stream und fängt wieder an, das in kleine Teile zu segmentieren für MPEG Dash und speichert das dann weg. Und wenn es dann fertig ist, rechnet es dann auch so ein MP4 wieder draus, das man dann runterladen kann oder sich im Ganzen angucken kann. Das ist das, was wir zur Verfügung stellen für die Zeit zwischen Vortrag ist zu Ende und wir laden unsere Produktion dann auf Media hoch. Sobald es auf Media hochgeladen ist, wird das sofort auch automatisch in dem ReLive durch einen Redirect auf media.ccc.de auf den entsprechenden Talk versendet. Das stimmt, es wäre total schön, wenn man diese beiden Sachen zusammenfassen könnte, das ReLive und den normalen Player. Ist aber im Moment noch nicht so.
Version 3.
Ja, das ist ja nochmal separat. Aber ja, genau, also das sind halt so Sachen, wir sitzen da nicht drauf und wir freuen uns über Verbesserungen. Ist halt erstmal eine ganze Menge, die man sich da vorher angucken muss.
Jo. Dann würde ich halt sagen, es gibt keine Fragen mehr im Saal, im Chat auch nicht. Wir hatten ja gesagt, die Menschen werden einen hassen, wenn man überzieht. Dann machen wir es zu, beenden die Aufzeichnung. Den nächsten Admin-Stammtisch haben wir am 2.5. Mit noch offenem Thema. Es gibt eine Idee, aber noch keine Fakten. Denn